Ja, ich muss noch etwas berichtigen. He? Das mit dem Apfelberg, für die, die nicht da sind gestern Morgen, das geht auf meine Pfadi-Zeit zurück, wo ich da gezeltet habe mit meiner Pfadi-Truppe in Beringen auf dem Apfelberg. Also einfach. Aber es ist gut, hast du ihn entsorgt und ich nehme es nicht mehr vor. Wenn ich das nächste Mal wieder mit einem Beringen zu tun habe, erzähle meine Geschichte von der Pfadi. Ich fühle mich schon so richtig zuhause bei euch, so wenn ich zu euch gehöre, oder? Da zu den Beringer, einfach mit der Sprache habe ich noch ein bisschen Mühe, aber das könnte ja kommen mit der Zeit. Ja. Ich habe noch drei Bücher von meinem Ungeschminkt da und drei Bücher von meinem Gib nie auf, wenn jemand eins will kaufen, kann er das noch machen. Noch ja, gestern sind wir im zweiten Buch Samuel gewesen. In Kapitel 6 angefangen und heute gehen wir genau ins gleiche Buch hier. 2. Samuel 6, 9, nein, jetzt muss ich aufpassen. Ja, 2. Samuel 9, und zwar die Situation ist folgende. Nach dem Tod von Saul und von Jonathan ist er David König geworden über Israel. Und wir finden uns jetzt an dem Punkt, an dem die Königsherrschaft von David gefestigt war. Und jetzt hat David wissen, gibt es noch ein Nachkommen aus dem Haus Sauls, vom Jonathan, noch ein Nachkommen, der noch lebt? Weil alle anderen männlichen Nachkommen sind ja im Krieg umgekommen. Und da steigen wir ein, 2. Samuel 9, 1 bis 4. Und ich sage es einmal mehr, ich liebe das 1. Testament. Es sind ganz viele Bilder drin für mein Leben, für dein Leben und viele Bilder auf biblische Worte im Neuen Testament. 9,1. Und David sagte, ist noch jemand übrig geblieben von dem Haus Sauls, damit ich um Jonathans Willen Barmherzigkeit an ihm erweise. Jonathan, der Sohn von Saul, der beste Freund von David. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba, den riefen sie zu David. Der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Der König sagte, ist noch jemand vom Haus Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm erweise? Ziba sagte zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, sieh, er ist in Lodabar im Haus Machirs des Sohnes Amiels. Es gibt also noch einen, so ein Nachkommen übrig geblieben ist. Er ist lahm an seinen Füßen. Der einzige Überbliebene. Was ist passiert? Wo der Jonathan und der Saul in dem Kampf gefallen sind, hat der Magd, der junge Bub aus seiner Zeit, mit 5 genommen und ist auf der Flucht gestolpert. Die einen sagen, aus den Arm rausgefallen, mit 5, na ja, könnte sein, dass er ab den Schultern runtergefallen ist. Auf jeden Fall, auf der Flucht ist er gefallen und ist stark beeinträchtigt, behindert worden auf dieser Flucht. Der war also noch rum. Wo hat er gewohnt? Wir sehen es auf Lodabar. In Lodabar. Lo heisst Nein, Hebräisch. Lodabar bedeutet keine Weide oder wortlos. Ein Bild von der Trostlosigkeit ohne Zukunft. Also, der Mann, zwischenzeitlich ein Mann war, der hat in Lodabar gewohnt, keine Weide. Wortlos, das Bild von der Trostlosigkeit ohne Zukunft. Wir sehen später auch seinen Namen. Er heisst Mephibosheth. Wer hat schon mal gelesen von dem? Ja, alle. Haben Sie schon Predigten gehört darüber? He? Ja, gut, dann wissen Sie schon, wie es ausgeht heute. He? Super. In seinem Namen, Mephibosheth, steckt Ba'a und Boschet. Ba'a heisst vertreiben, in den Ecken zerstreuen, oder wegblasen. Boschet heisst Vertreiber von Scham. Also, er hat nicht in einem guten Ort gewohnt. Er hat südlich vom See Genezareth, dort wo die Wüste Judäa ist, er hat keinen guten Namen gehabt. Alles redet eigentlich davon, dass sein Leben kaputt war. Das ist also der einzige Übergebliebene vom Königsgeschlecht von Saul. Ich habe mir ein paar Fragen gestellt dazu und ich möchte mit euch die anschauen. Erstens, was hat der Mephibosheth dafür, dass sein Grossvater Saul sich gegen Gott aufgelehnt hat und darum von Gott fallen gelassen worden ist? Was hat der dafür? Was hat der Mephibosheth dafür, dass sein Vater, der beste Freund von König David, so früh im Krieg gefallen ist? Was kann er dafür, dass die Magd ihn fallen lassen hat oder er von der Magd von der Schulter gefallen ist, auf der Flucht mit 5 und dann so behindert ist? Eigentlich war er vom Königsgeschlecht. Eigentlich hat er einen Königshof gehört, aber die Umstände haben ihn vertrieben. Ohne Selbstverschulden, nach Lodabar, keine Weide, ohne Worte. Ich knüpfe noch gestern an, ich weiss es. Ich möchte dich fragen, was ist passiert in deinem Leben? Vielleicht auch gestern anknüpfen oder die Leute, die gestern nicht da waren. Wir sehen, was bei Mephibosheth passiert ist. Vielleicht hast du auch eine schwierige Familienkonstellation. Vielleicht bist du auch fallen gelassen worden. Und das Fallen lassen worden, das ab den Schultern runterrutschen, hat sehr viele Bilder, sehr viele Aspekte drin, wo man sich vorstellen kann, wo ich viele Menschen kenne, die ab den Schultern gefallen sind von Menschen, die sie vertraut haben, die sie gedacht haben, dass sie sie tragen. Die Zeit ist nicht da, dass ich all die Beispiele erzählen kann. Ich kenne sehr, sehr viele. Wir haben in unserer Institution, in Quellenhofstiftung, viele so Menschen. Aber auch außerhalb von Institutionen. Menschen, die mit den Krawatten rumlaufen, weiss ich was alles, die irgendwo einmal ab den Schultern runtergefallen sind. Möchte ich fragen, auch heute Morgen, wo du wohnst? Vielleicht ein Lodabar? Vielleicht sieht deine Seele nach Lodabar aus, so fruchtlos, ohne Worte. Vielleicht ein stiller Schrei. Keine Weide. Ich möchte heute aber weitergehen. Ich möchte dich fragen, was ist im Leben von deinem Nächsten passiert? Von deinem Nachbar? Von deinem Arbeitskollegin, Kollege? Was ist passiert im Leben von Menschen, die eigenartig sind? Wer ist mit ihnen gestolpert und auf wessen Schultern sind sie runtergefallen? Was für einen Namen hat ihre Verletzung und wo wohnen sie in ihrer Seele? Freunde, wir haben viel Not um uns herum. Ich glaube, das haben wir jetzt gehört zum Noch und Noch jetzt von mir. Viel Zerbrochenheit. Ich bin so viel Zerbrochenheit in so unterschiedlichen Ausprägungen begegnet. Zerbrochenheit, die man so gut sieht und Zerbrochenheit, die man nicht sieht. Viele Menschen, mehr als du denkst, wohnen in Lodabar, in ihrer Seele. Im fruchtlosen Land. Dort, wo es kein Wort mehr gibt. Einsamkeit ist eine der grössten Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Ich weiss jetzt nicht mehr, ist es Frankreich oder Deutschland, die wollen ein Ministerium gegen Einsamkeit gründen. Wie wollen sie das überbringen? Gehen wir mal ins Migros-Restaurant. Gehen wir mal ins Coop-Restaurant. Haben wir morgen? Es gibt so viele ältere Leute, die allein am Tisch sitzen. Einsam. Lodabar. Da gibt es Leute, die Geld haben, die gehen ein Jahr lang auf Kreuzfahrt. Weil man dort am Tisch sitzt mit jemand anderem. Einziger Grund. Das wollte ich gar nicht erzählen. Michael gestern die hat kein eigenes Verschulden gehabt, dass sie in Lodabar gewohnt hat. Es gibt viele Menschen, die haben kein eigenes Verschulden. Man hat sie gehen lassen. Es gibt andere, die haben eigene Verschulden. Ich denke, der Sohn, der davon gelaufen ist und auch in Lodabar gelandet ist, nämlich bei den Sauen. Er war selber schuld. Es spielt für mich auch keine Rolle, ob jemand selber etwas zerbrochen hat oder von anderen eine Zerbrochenheit erlebt hat. Ich denke, dass wir die Verletzungen von dem Mephibosheth auch auf unsere Flüchtlinge übertragen können. Wir müssen an sie denken. Er ist auf der Flucht ab den Schultern runtergefallen oder aus den Armen gefallen. Und was heute auf der Flucht alles passiert, ist eine Katastrophe, insbesondere den Menschen, Handel. Es war das erste, als der Krieg angefangen hat, als ich angefangen habe zu beten. Wegen dem Menschenhandel, wo ich gewusst habe, dass es kommt und jetzt redet man davon. Wie ist es weitergegangen bei Mephibosheth, Kapitel 9, Vers 5? Da sandte der König David hin, ließ ihn von Lodabar aus dem Haus Machirs des Sohnes Amiels holen. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und beugte sich nieder. David sagte, Mephibosheth. Er sagte, hier bin ich, dein Knecht. David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will um Jonathans, deines Vaters willen, Barmherzigkeit an dir erweisen und will dir alle Äcker deines Vaters Sauls zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Ich will das wiederholen. Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen, und will das Ackerland deines Vaters Saul zurückgeben, und du sollst täglich an meinem Tisch essen. Der David will einen, der runtergefallen ist, wo beeinträchtigt ist, an seinem Tisch essen lassen. Und er hat sich nicht geschämt dafür. Niemand hat das in selber eine Zeit gemacht, verstehen wir das? Heute sind wir Gott sei Dank an einem anderen Ort. Aber niemand hat das gemacht. Schon gar kein König. Aber auch darunter niemand. Man hat denen, die in Lodabar gewohnt hat, höchstens so ein paar Almosen gegeben oder ein bisschen Essen herangerührt. Aber sie haben den Tisch eingeladen. Das hat man schon gar nicht gemacht. Am eigenen Tisch und am Tisch vom König, wo der König ihn jeden Tag anschauen musste. Und seine Herrscher, Mitherrscher, seine Regierungsbeamten von dem Reich, jeden Tag das mussten mit anschauen. Das hat man nicht gemacht. Der Mephibosheth hat Barmherzigkeit erlebt. Er hat mehr erlebt, er hat Wiederherstellung erlebt. Oder Barmherzigkeit geht schnell. Besonders bei uns Christen müssen wir ja barmherzig sein. Aber er hat mehr erlebt als Barmherzigkeit, er hat Wiederherstellung erlebt. Er hat sein Gut zurückbekommen. Er hat Ehre zurückbekommen und er hat Gemeinschaft erlebt. Gemeinschaft und Wiederherstellung ist viel mehr als Barmherzigkeit. Oder wir können sagen, Gemeinschaft und Wiederherstellung ist gelebte, umgesetzte Barmherzigkeit. Schmetz geht in den Sinn gekommen. Gemeinschaft und Wiederherstellung ist gelebte Barmherzigkeit. Am Tisch vom König sitzen oder überhaupt am Tisch eingeladen zu sein, hat in der semitischen Kultur bedeutet Annahme, versöhnt sie und geehrt sie. Wenn du eingeladen worden bist an einen Tisch, bist du geehrt gewesen. Du bist angenommen worden. Da ist nichts gestanden zwischen dir und dem anderen. Gastfreundschaft, so etwas Höchstes angesetzt als ein Zeichen von der Ehre. Ich sehe da ein paar Bilder noch, nebst denen, die ich gesagt habe. Und zwar, wir haben gewaltige Aussichten, liebe Brüder und Schwestern, gewaltige Aussichten für einen gewaltigen Tisch vom König. Die Offenbarung nimmt uns mit an den Tisch von allen Tischen, vom Hochzeug, vom zukünftigen König, von aller Könige. Der David ist ja oft auch ein Bild, ein Christus, Jesus-Typus, das Bild auf Christus. Und so ist das Eingeladensein von begrenzten, fallengelassenen Menschen an Tisch vom David, vom König David, auch ein Bild für das, was mal kommt. Für das grosse Hochzeitsmahl, für den grossen Festakt von der Wiederherstellung an dem Tisch vom König von allen Königen. Offenbarung 19, Vers 6. Und ich hörte etwas wie den Klang einer grossen Schar und wie das Rauschen eines mächtigen Wasserfalls und wie das Grollen starker Donner, die riefen Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, hat das Reich eingenommen. Hast du das Bild? Hast du das Bild? Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich mit reinem und glänzendem Leinen zu kleiden, denn das kostbare Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sagte zu mir, schreib, glückselig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Hey, das Beste kommt. Sind wir uns bewusst? Jetzt hätte ich ein bisschen das Lächeln gesehen bei euch. So ein Bierenwitzchen, eine Vorfreude, oder? Das Beste kommt noch. Wir vergessen das oft in all dem Innen, wo wir stehen, jeden Tag und so, mitten in die Scherben, wo wir entsorgen und so weiter. Das Beste kommt noch. Das Hochzeitsmahl vom König, oder? Ich leite so eine Gruppe von 4 Öbig mit Pensionierten oder Leuten, die kurz vor der Pensionierung stehen, 14 Männer. Und wo wir uns darüber Gedanken machen, was geschieht nachher. Und dann hat jemand gesagt, ja, jetzt sind wir dann im letzten Lebensabschnitt. Und ich habe den Markus Müller eingeladen, der ist schon nach Reisen bekannt, der ist Teil unserer Kirche. Das ist Remis Mühli, Bücher geschrieben. Und er hat gesagt, stopp, was heisst letzter Lebensabschnitt? Das ist der zweitletzte Abschnitt. Der letzte kommt dann noch. Das ist die Ewigkeit, oder? Und das ist gewaltig. Ich freue mich auf den Tag und ich liebe die Aussagen von der Offenbarung, das mitnehmen, da das Königsmahl, wo dann der Start ist, wo es keine Tränen mehr gibt, keine Eifersucht mehr gibt, keine Verletzungen mehr gibt, ist nicht mehr ab den Schultern runter, nicht mehr zu den Ärmeln aus, wie ist nicht mehr hintergangen, wie ist nicht mehr verraten, wie die Stelle nicht mehr kennt, wie ist nicht mehr überfordert, oder? An dem Königstisch. Einmal sind wir eingeladen. Ich finde es gewaltig. Hier nicht so. Mach nicht. Gut, ihr müsst ja auch schwiegen und zuhören. Ich weiss es. Die Frage ist natürlich, wer ist eingeladen? Und im Lukas-Evangelium und Matthäus-Evangelium haben wir das Bild, die Geschichte, das Bild, das Gleichnis von dem König, der einlädt für das grosse Hochzeitsmahl. Wo dann viele eingeladen sind und die einfach keine Zeit haben zum Kommen, wo es dann heisst, geh schnell auf die Strasse und Gassen der Stadt und führ die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen rein. Hol alle Mephibosheths und bring sie rein an das Hochzeitsmahl, oder? Also, es braucht keine Voraussetzung. Alle sind willkommen. Egal, ob sie sich gesund fühlen oder kaputt fühlen, weiss ich, alle sind eingeladen zu dem Hochzeitsmahl, das kommt. Es braucht nur eine einzige Voraussetzung. In dem Gleichnis nämlich war die Frage, sie haben alle ein Hochzeitskleid an. Ein weisses, leinendes Kleid. Und das war wirklich jemand. Der hatte kein Kleid an, ein weisses, leinendes. Das ist die Tragik von dem Gleichnis. Wie kommt man zu dem Kleid? 99% von euch wissen es, aber vielleicht jemand nicht. All denen, die in Aufnahmen seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kind zu werden. Also alle, die Christus annehmen. Alle, die Christus als ihren Herr annehmen, ihr Herz öffnen, kommen das weisse Kleid über. Umsonst. Ohne Leistung. Verstehen wir das? Es gibt keine Leistung, um das Hochzeitsgewand überzukommen. Also muss man in unserer leistungsorientierten Gesellschaft immer wieder sagen, es braucht nur die Annahme von Christus. Und du bist eines Tages dabei, an dem grossen Hochzeitsmahl, und kannst dich von ganzem Herzen freuen. Und jedes Mal, wenn irgendetwas Schwieriges passiert, sagst du, aber das Beste kommt noch. Sagen wir es mal miteinander. Das Beste kommt noch. Amen. Oh, jetzt sind wir dabei. Gut, super. Jetzt möchte ich noch ein bisschen weitergehen. Ich möchte nochmal zu dem Mephibosheth zurückkommen, Kapitel 9, Vers 8. Als er gehört hat, dass er an den Tisch vom König eingeladen ist, hat er gesagt, der Mephibosheth: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich zu einem toten Hund wendest, wie ich es bin? Oh, der hat also keine Einbildung auf sich. He? Der ist abgestiegen zu seiner eigenen Wirklichkeit. Er hat gesagt: Wer bin ich? Toter Hund, das war so eine Redewendung in seiner Zeit, zeigt zu unterstunden nichts. Wir sind heute eingeladen an den Tisch vom König. Und vielleicht fühlst du dich auch nicht würdig. Vielleicht hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn es um den Tisch vom König geht, ums Abendmahl. Du denkst, ja, da bin ich noch und dort noch und Zeb und dies und jenes. Vergiss nie mehr in meinem Leben. Ich war Jugendleiter. Schon ein paar Jahre seither. Wir haben am Silvester immer mega Party geschmissen. Und dann sind wir um Mitternacht auf Hause. Kennen den Hause mal sehen vielleicht? Killeri Hause. Dort geht Gottesdienst feiern zur Nacht. Und wo wir rauskommen zum Auto, ist einer dort, wo ein junger Bursch, der ab und zu die Jugend kommt. So ein Mephibosheth, oder? Innerlich kaputt. Total betrunken. Die anderen Jungen haben ihn eingeladen, das Auto, und mitgenommen. Das Killeri, Hause. Und dann haben wir Abendmahl gefeiert. Dann bin ich von Jugendlichem zu Jugendlichem mit dem Traubensaft. Und dann komme ich zum Roger, betrunken. Er schaut mich an. Alle haben mich angeschaut. Ich sehe die Augen heute noch. Berührt mich gerade wieder. Was mache ich jetzt? Ist er eingeladen, den Tisch vom Herrn? Tisch vom König? Nein. Oder doch? Ich habe ihm das Abendmahl gegeben. Ist Tränen ausgebrochen. Hat sich etwas verändert in seinem Herz. Er gewusst hat, ich bin angenommen am Tisch vom König. Theologisch nicht ganz korrekt. Aber von Jesus her glaube ich fest, ja. Du bist eingeladen heute an den Tisch vom König. Und wenn du nachher da Platz nimmst, um kurz das Abendmahl zu nehmen, weisst, ich bin eingeladen an den Tisch vom König. Du weisst, ich darf hinsitzen. Und du bist nicht allein. Du hast da ganz andere rundherum. Du hast Mephibosheths rundherum. Versteckte und sichtbare Mephibosheths. Du bist eingeladen. Es sind ganz verschiedene Menschen. Sie gehören an den Tisch mit dir, ob du willst oder nicht. Egal wer du bist, du gehörst dazu. Und wenn du dann hinsitzt, dann denk daran, weil eins der Bilder, wo uns Jesus mitgibt vom Abendmahl, ist eben der Hinweis, wenn wir jetzt Abendmahl machen und Tisch des Königs sitzen, denken wir daran, dass wir einmal werden, an dem Tisch von allen Tisch werden sitzen, oder? Vom grossen König. Und darum darfst du das nachher mit einer grossen Freude machen da. Und dich erinnern und wissen, du genügst, du bist angenommen, du dein Leben dem Jesus anvertraut hast einmal. Und wenn noch nicht, mach's heute. Ist nur das Gebet weit weg. Jetzt komme ich noch zum Schluss. Dein Tisch im Angesicht vom König. Wie wär's, wenn du würdest Menschen an deinen Tisch einladen würdest? Vielleicht ist er klein, vielleicht ist er gross. Ich habe mir überlegt, wer lade ich irgendwie sein zum Essen? Ich habe gemerkt, ich lade immer die, die wir am nächsten sind. Die ich kenne. Ja, man hat ja so eine Liste, oder? Und denkt, ja, der sollte schon mal, und da sollte noch Kontakt knüpfen, und da sollte noch, und da wird schon mal, und so, oder? Wie wäre es, wenn wir Leute einladen würden? die gar nicht so eingeladen sind an den Tischen. Ich mache das einmal im Jahr bis jetzt. Ich will es mehr machen, nachdem ich die Predigt vorbereitet habe. Ich erinnere mich jetzt an Heiligabend. Mit dem Tänwilitsches Ehepaar, wo er ganz schwer behindert ist im Rollstuhl. Mephibosheth, krank. Und er kann nicht mehr gut schlucken. Und es ist schwieriger geworden mit ihm. Wir haben ihn schon einen Monat vorher eingeladen, oder ich weiss nicht wie lange. Dann hat die Frau angerufen und gesagt, du, zu meiner Frau, weisst du, Erika, ich glaube, wir kommen nicht. Ich weiss nie, wenn mein Mann auf den, er bricht über den Tisch. Wir haben besprochen und gesagt, doch, der ist willkommen. Dann hat über anders angerufen und gesagt, du, ich habe noch jemanden eingeladen, weisst du, der ein bisschen krank ist und so. Und, aber ich habe jetzt Corona, kann ihn nicht nehmen, kannst du nehmen, oder? Am Schluss sind wir zu acht an dem Tisch gesessen. Zu acht. Es war so gewaltig. Ich habe bei der Vorbereitung von der Predigt gesagt, hey, ich will Menschen einladen an den Tisch vom König. Ich bin nicht der König. Aber das Bild gefällt mir. Und dann mit ihnen Abendmahl machen. Und dann von dem Tisch, von dem König, von der Zukunft zu reden. Egal, ob sie mit Jesus unterwegs sind oder nicht. Ihnen sagen, hey, sind ihr einverstanden? Einfach. Und dann von dem Tisch erzählen, wo wir mal sind. Das ist eine kleine Anregung. Wer laden wir ein? Wer darf an unserem Tisch sitzen? Gut. Machen wir Schluss. Schluss vom Kapitel 9 steht folgendes. Mephibosheth aber wohnt in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch und er war lahm an seinen beiden Füßen. Seine Beeinträchtigung ist geblieben. Aber er ist nicht mehr in Lodabar gewohnt, ohne Worte oder ohne Weide, sondern er ist in Jerusalem gewohnt, jetzt Stadt des Friedens. Das ist Veränderung. Von ohne Weide, ohne Worte. Hier in die Stadt vom Frieden, in die Stadt vom König, dort die Heise innerlich bei dem Jesus, bei dem König von allen Königen, die Heise. So. Jetzt sind wir eingeladen, wir beten noch am Tisch vom König. Wir haben Zeit. Unsere Worship-Gruppe, fantastische Leute, die uns gestern Abend so gut mitgenommen haben. Sie haben noch ein Reservelieder. Sitzen doch am Tisch an. Ich sehe dann schon, wie wieder etwas frei wird. Oder? Wir haben Zeit. Sonst singen einfach mit und dann sitzen am Tisch. Nicht gerade eine halbe Stunde, bis sie gut. Aber sitzen da und manchmal muss man etwas machen, dass man innerlich weiss, hey, ich sitze am Tisch vom König und der Jesus ist mit mir und da hat es noch links und rechts und vorne und hinten andere Leute sind auch am Tisch vom König. Du darfst schnell die Augen anschauen, musst nicht beschämt runterschauen. Du darfst sie auch warnen, die immer mit dir am Tisch sitzen, oder? Was wird das so sein, im grossen Königsmahl? Dort gibt es, ich meine, ihr habt gute Wein da, oder? Aber ich muss euch enttäuschen, das ist nichts gegen das, was es einmal geben wird. Das wird. Und dann macht er nicht einmal etwas, der, was es dann dort gibt. Traubensaft gibt es kaum dort, aber. Genau! Es gibt nämlich Wein, der nichts macht. Halleluja! Abendmahl ist auch etwas Fröhliches am Tisch vom König sein. Du darfst mit gesenktem Haupt kommen, du darfst aber auch mit erhobenem Haupt kommen. Man anderen anschaut, ich kann so sagen, ah, du bist auch da, schön, oder? Und dann nehmt das am Tisch vom König in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Ist gut? Also, komm, wir beten noch. Darf ich euch bitte zum Aufstehen fürs Gebet? Jesus, ich danke dir, dass wir eingeladen sind, dass ich eingeladen bin. Mit meinen Grenzen. Mit meinen Niedrigen eingeladen bin an dem Tisch von dir, vom König aller Könige. Ich danke dir, dass du so viele Menschen einladest an den Tisch. Das ist einfach wunderbar. Ich preise dich dafür, Jesus. Und jetzt bete ich, dass Menschen, die vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, manchmal zu diesem Tisch zu kommen. Aber das weisse Kleid haben, sagen, hey, ich habe das weisse Kleid und darum darf ich an den Tisch kommen. Jesus, du lädst ein. Du lädst den Bobo ein, du lädst Marisa ein, du lädst die Hanni ein, du lädst das Rösli ein, du lädst den Herbert ein. Du lädst ein, Jesus. Halleluja. Ich bete den Geist Gottes, dass es einen Moment gibt von der Berührung. Wir brauchen so Gottes Moment. Wir brauchen so einen Moment von Begegnung und Berührung mit dir und von dir. Amen. Jetzt müsst ihr nicht warten, bis der Erste kommt, sondern ihr dürft gerade hinsitzen.